SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. US-Präsident Trump scheitert vorerst mit seiner Gesundheitsreform und damit mit einem seiner größten Wahlversprechen. Das türkische Regime nimmt 6 Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen in U-Haft. Eine neue Stufe der Repression. Der neue Generalsekretär der OSZE heißt Thomas Greminger und ist Schweizer. Was das der Schweizer Außenpolitik bringt. Und um 1, wie das Internet die Arbeit der Journalistin Astrid Frevel in Kairo beeinflusst.
Das ist immer die grösste Angst, dass man in einem Land ist und der Redaktion, von der Redaktion ein Telefon kriegt und sagt, du, ist dort etwas passiert, weißt du das nicht, oder?
In unserer Sommerserie spricht sie über Vor- und Nachteile neuer Technologien, aber auch über den Spardruck, der stetig zugenommen hat. Im Studio sind Brigitte Kramer und Valerie Wacker mit den Nachrichten.
Bei den Regensburger Domspatzen, dem katholischen Knabenchor, ist es zu hunderten Fällen von Gewalt und Missbrauch gekommen. Dies zeigt der Abschlussbericht des Anwalts, der die Vorfälle untersucht hat. Rund 550 Kinder und Jugendliche sind in der Vorschule und im Gymnasium in Regensburg von katholischen Geistlichen körperlich misshandelt und teilweise sexuell missbraucht worden. Die Fälle haben sich zwischen 1945 und den frühen 90er Jahren zugetragen. Die Betroffenen sollen mit je bis zu 20.000 Euro entschädigt werden. Der amtierende Bischof hat die Opfer um Vergebung gebeten. Seinem Vorgänger hatte man vorgeworfen, er habe die Aufklärung der Misshandlungen behindert. In Kalifornien sind die Klimaschutzauflagen so streng wie sonst nirgends in den USA. Nun hat das Parlament des Bundesstaates sie bis 2030 verlängert. Ein entsprechendes Gesetzespaket wurde von beiden Kammern verabschiedet, auch mit Stimmen der Republikaner, die in Kalifornien in der Opposition sind. Gouverneur Jerry Brown ist ein erklärter Gegner von Präsident Donald Trumps Klimapolitik. Mit der Gesetzesverlängerung stelle sich Kalifornien der existenziellen Bedrohung unserer Zeit, sagte er. Gegen die Verlängerung waren Umweltaktivisten, denen die Auflagen zum Klimaschutz nicht weit genug gehen, sowie republikanische Kreise, die darin eine zu große Belastung für Haushalte und Unternehmen sehen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International protestiert dagegen, dass die Türkei mehrere ihrer Mitarbeiter festgenommen hat. Generalsekretär Salih Shetty sagte, es handle sich um eine legitime Untersuchung, sondern um eine politisch motivierte Hexenjagd. Die Amnesty-Mitarbeiter müssten sofort freigelassen werden. In der Schweizer Gemeinde Lachen sind am frühen Morgen mehrere Schüsse abgegeben worden. Deshalb kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Teile des Dorfes wurden abgeriegelt. Laut Polizei konnte der mutmaßliche Schütze kurz nach 10 Uhr zur Aufgabe bewegt werden. Er wurde festgenommen. Verletzt wurde niemand. Warum es zur Schussabgabe kam, ist noch unklar. Der Vizepräsident des Weltfußballverbandes FIFA, Angel Maria Villariona, ist von der spanischen Polizei festgenommen worden. Villariona ist auch Chef des spanischen Fußballverbandes sowie Vizepräsident des europäischen Dachverbands UEFA. Mit ihm zusammen sei auch sein Sohn Gorka inhaftiert worden, teilt das spanische Innenministerium mit. Gegen Villariona werden unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt. Vor 2 Jahren war er bereits von der Ethikkommission der FIFA gebüßt worden, weil er den Ermittlern zunächst keine Angaben lieferte zur umstrittenen WM-Vergabe an Russland und Katar. Die Ausschreitungen am G20-Gipfel in Hamburg haben hohe Kosten für die Versicherungen verursacht. Mit bis zu 12 Millionen Euro rechnet der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Rund 1/3 der Kosten entfallen auf Autos. Auch versicherte Sachschäden an Wohnhäusern und Geschäften seien im Betrag enthalten, schreibt der GDV in einer Mitteilung. Die Waldbrände in Kroatien sind vor der Stadt Split eingedämmt worden. Ein Übergreifen des Feuers auf die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt sei verhindert worden, wie die Einsatzkräfte mitteilen. Das Feuer habe bis jetzt rund 4.500 Hektar Wald vernichtet. Lokale Medien spekulieren über Brandstiftung, da in der Region innerhalb von wenigen Stunden an 20 verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen war. Der Pharmakonzern Novartis hat in der ersten Jahreshälfte rund 24 Milliarden Dollar umgesetzt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist das 1% weniger als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Der Reingewinn sank leicht auf 5,5 Milliarden Dollar. Das sind 3% weniger als im Vorjahreshalbjahr. Der weltweit tätige Logistikkonzern Kühne und Nagel mit Sitz im Kanton Schwyz hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz gemacht, der Gewinn aber stagnierte. Der Umsatz erhöhte sich um 8,2% auf 8,8 Milliarden Franken, wie der Konzern mitteilt. Mit 356 Millionen Franken erreichte der Reingewinn das Niveau des Vorjahres. Das Wetter. Heute und morgen ist es ziemlich sonnig. Heute Nachmittag gibt es vor allem in den Bergen gebietsweise Regengüsse und Gewitter. Morgen entladen sich gegen Abend da und dort heftige Gewitter. Die Temperaturen erreichen 30 bis 34 Grad.
Es war eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. Er wolle Obamacare, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama, radikal umbauen, also die Versicherungspflicht für alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Mit diesem Plan ist Trump jetzt aber gescheitert. Ihm fehlt die Mehrheit in den eigenen Reihen bei den Republikanern. Christian Lammert ist Professor am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin und beschäftigt sich dort mit der Innenpolitik der USA. Im Gespräch sagt er, dass Trump mit seinen Reformplänen gescheitert ist, sei für ihn eine große Niederlage.
Dass man sich hier nicht einigen kann, ist schon ein Armutszeugnis, weil man seit 7 Jahren fast nur dieses Programm gelaufen ist, Obamacare zurückzunehmen. Und jetzt, wo man Mehrheiten in beiden Kammern hat und das Weiße Haus stellt, schafft man es nicht, dieses Reformwerk durchzusetzen.
Woran genau ist es denn gescheitert, dass Trump da eine Mehrheit gefunden hätte?
Das ist gescheitert, weil der Entwurf, den die Republikaner vor allem im Senat präsentiert haben, einigen Senatoren am rechten Flügel der Republikanischen Partei nicht weit genug ging. Die wollen alles möglich privatisieren, wieder im Gesundheitssektor, die Rolle des Staates minimieren. Während andere am eher zentristischen Flügel, also in der politischen Mitte, für die ging diese Reform zu weit. Die Prognosen waren, dass über 20 Millionen Menschen ihre Gesundheitsversorgung verlieren würden. Da hat sich auch Protest artikuliert innerhalb der Gesellschaft in vielen Staaten, in denen auch die Ausweitung von Medicaid, dem Gesundheitsprogramm für Arme, wieder zurückgenommen werden soll, haben sich Proteste formiert. Viele Gouverneure in den Einzelstaaten, auch Republikaner, haben gesagt, das ist keine gute Politik. Und da haben diese Senatoren aus inhaltlichen Gründen, aber auch aus politischen Gründen, weil sie Angst haben, bei den nächsten Wahlen zu verlieren, weil diese Reform, die Trump vorgeschlagen hat, so unpopulär ist, einen Rückzieher gemacht.
Nun will Donald Trump Obamacare ganz abschaffen. Ist das realistisch?
Nein, das ist überhaupt nicht realistisch. Da gibt es schon die ersten Prognosen. Würde er jetzt einfach die Reform zurücknehmen, würden wahrscheinlich innerhalb eines Jahres 25 Millionen Menschen ihren Versicherungsschutz verlieren. Weil eins der zentralen Versprechen von Obamacare, nämlich, dass es eine striktere Regulierung der Finanzmärkte nur gibt, wenn man auch eine Versicherungspflicht hat, dann aufgebrochen würde. Und das hätte chaotische Folgen. Und das hätte nicht nur für die Gesundheitspolitik chaotische Folgen, das hätte auch mit Blick auf die Zwischenwahlen im nächsten Jahr 2018 massiv negative Konsequenzen für die Republikanische Partei, weil auf der einen Seite die Missstände im Gesundheitssystem, die jetzt schon ziemlich groß sind, noch verstärkt würden und gleichzeitig die Schuld dafür den Republikanern zugeschrieben werden würde. Und damit würde die Republikanische Partei das Abgeordnetenhaus verlieren und wahrscheinlich auch den Senat. Und dann wäre die Präsidentschaft Trump eigentlich beendet, weil er dann nichts mehr durchsetzen kann gegen einen demokratischen Kongress.
Christian Lammert, wenn Sie das als so unrealistisch einschätzen, dass man da einen Neuanfang machen kann mit diesem Gesundheitswesen, warum möchte Trump dann unbedingt diesen Weg gehen?
Ja, das ist die große Unbekannte bei Donald Trump, was wir häufiger auch sehen. Manchmal hat man den Eindruck, dass er nur versucht, mit dem Holzschlaghammer alle Reformen, die Obama durchgesetzt hat, wieder rückgängig zu machen. Und ich glaube, er ist hier auch aus den Erfahrungen eines wirtschaftlich einigermaßen erfolgreichen Menschen, glaubt er, wenn er einfach hohes Druckpotenzial aufbauen kann, dass die Leute ihm schon folgen können oder werden. Und ich glaube, das ist eine falsche Einstellung. Hier versteht Trump die Mechanismen der Politik nicht, dass es darum geht, Koalitionen zu bilden, Unterstützung zu finden, anstatt einfach nur mit Drohgebärden eine Gemeinsamkeit herzustellen. Das ist das große Missverständnis, was momentan auch zu vielen Misserfolgen in der Politik dieser Administration führt.
Sagt Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Und so geht es bei uns weiter. Novartis, der Pharma-Multi als Weltverbesserer. Wir fragen, ob mehr dahinter ist als eine Werbestrategie. Dann vereint in Rot. Die Schweizer Fußballerinnen spielen an der EM in den Niederlanden. Trotzdem kämpft der Frauenfußball nach wie vor um Anerkennung. Und kurz vor eins, das Eis oberhalb von Le Diablere hat zwei Gletscherleichen freigegeben.
Das ist auf jeden Fall ein besonderes Ereignis, weil man kann nie voraussagen, wann solche Gletscherleichen wieder zum Vorschein kommen.
Sagt der Glaziologe und erzählt, was er auf seinen Gletschertouren selber schon alles gefunden hat. Zuerst in die Türkei. Vor zwei Wochen auf einer Prinzeninsel vor Istanbul. Mitarbeiter verschiedener Menschenrechtsorganisationen in der Türkei halten einen Workshop ab. Dann, mitten in der Konferenz, kommt die Polizei und nimmt 10 Teilnehmer fest, darunter die Chefin der türkischen Sektion von Amnesty International. Heute nun hat der Staatsanwalt Untersuchungshaft für 6 der Menschenrechtler angeordnet. Damit hat die Repression in der Türkei eine neue Dimension erreicht. Irene Meyer.
Jetzt sitzen einige der wichtigsten Menschenrechtsaktivistinnen der Türkei in Untersuchungshaft. Die bekannteste der 6 Inhaftierten ist die türkische Amnesty-Chefin İdil Eder. 4 weitere wurden am Morgen auf Bewährung entlassen, doch auch gegen sie wird ermittelt. Wegen Terrorverdachts, sagt der Istanbuler Staatsanwalt. Und die sogenannten Menschenrechtler hätten eine Art Neuauflage der Gezi-Proteste befürwortet oder sogar mit anderen geplant. Der Generalsekretär von Amnesty, Silal Shetty, spricht von einer Justizfarce. Die Inhaftierten würden mit unterschiedlichen Organisationen in Verbindung gebracht, die die türkische Regierung als Terrorgruppen betrachtet, Gülen etwa, die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen oder die kurdische Arbeiterpartei PKK, Gruppen, die ganz gegensätzliche Ziele und Ideologien verfolgten. Unter einem solch absurden Vorwurf würden nun auch Menschenrechtler kriminalisiert, sagt Shetty. Die Staatengemeinschaft und die Mächtigen der Welt sollten endlich Klartext gegenüber der türkischen Regierung reden und sich aus ihrer Business-as-usual-Haltung erheben, verlangt Amnesty. Die massive Repression, die bereits Zehntausende in die türkischen Gefängnisse gebracht hat, trifft nun auch diejenigen ganz direkt, die sich für die Verfolgten und deren Rechte einsetzen. Ein Jahr nach dem gescheiterten Putsch kann jeder und jede unter dem vagen und dehnbaren Begriff Terrorverdacht verhaftet werden. Von Professoren über Anwälte, Journalisten, ganz gewöhnliche Bürger bis hin zu Menschenrechtsaktivisten. Und immer mehr geraten auch Ausländer ins Visier einer Justiz, in die Präsident Erdogan direkt Einfluss nimmt und sich öffentlich zu einzelnen Fällen äußert. Unter den 6 Inhaftierten sind ein Schwede und der Deutsche Peter Steutner. Sein Fall dürfte, ähnlich wie die Verhaftung des Journalisten Denis Yücel, für die deutsche Regierung zum Problem werden.
Sie hören Rendezvous 16 Minuten vor 1. Jetzt ist es offiziell, der Schweizer Diplomat Thomas Greminger ist der neue Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Denn die 57 Mitgliedstaaten haben ihre Einsprachefrist bis heute Mittag ungenutzt verstreichen lassen. Thomas Gremingers Ernennung sei eine Anerkennung, aber auch eine Chance für die Schweizer Außenpolitik, sagt Christian Nünlist, OSZE-Experte an der ETH Zürich. Lukas Schmutz berichtet.
Die OSZE sei als internationale Organisation wie maßgeschneidert für ein außenpolitisches Engagement der Schweiz, sagt Christian Nünlist, OSZE-Spezialist am Center for Strategic Studies der ETH Zürich.
Die OSZE passt perfekt zur Schweizer Mentalität. Es geht darin eben um Kompromisse finden, Konsens schaffen. Es geht um Demokratieförderung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsschutz.
Diese Verwandtschaft sei 2014 besonders deutlich geworden, als der Ukraine-Konflikt militärisch eskalierte und die Schweiz den Vorsitz in der OSZE innehatte.
Die Schweiz hat schon im Kalten Krieg, aber jetzt auch während der Ukraine-Krise ab 2014 bewiesen, dass sie eine wichtige Funktion hat als Brückenbauer zwischen Russland und dem Westen.
Konkret war es Außenminister Didier Burkhalter, der alle Hebel zwischen Moskau und Kiew in Bewegung setzte, um Verhandlungen zu ermöglichen. Und eben Thomas Greminger, der neue Generalsekretär der OSZE, der als Schweizer Botschafter bei der OSZE damals die diplomatischen Fäden zog. Beide hätten wesentlichen Anteil daran gehabt, dass es der OSZE gelang, eine Waffenruhe auszuhandeln. Darum sagt Nünlist:
Die Wahl jetzt von Thomas Greminger ist eine Bestätigung und ein Lob sowohl für den erfolgreich geführten OSZE-Vorsitz der Schweiz insgesamt, aber auch für die eben etwa fünfjährige Tätigkeit von Thomas Greminger als Schweizer Botschafter bei der OSZE in Wien als Person.
Nun müsse Greminger als Generalsekretär dazu schauen, dass die OSZE die unter dem Schweizer Vorsitz gewonnene Bedeutung auch behalten könne.
Die Hauptherausforderung für die OSZE ist es eigentlich, Russland und den Westen wieder in einen Dialog zu führen und im Idealfall dazu zu bringen, dass man Herausforderungen, die auf Europa sicherheitspolitisch zukommen, gemeinsam angeht und nicht in Konfrontation.
Ob das gelinge, sei derzeit offen, sagt Nünlist. Chancen und Gefahren prägten den Zustand der Organisation gemeinsam.
Der neue Konflikt zwischen Russland und dem Westen ist Fluch und Segen zugleich für die OSZE. Einerseits ist sie wieder aus einer Art Dornröschenschlaf erwacht und hat nützliche Funktionen übernommen. Gleichzeitig blockiert eben dieser neue Ost-West-Graben auch die Organisation bei der täglichen Arbeit.
Die bestimmende Figur im OSZE-Alltag sei aber nicht der Generalsekretär, sondern der Außenminister des jeweiligen Vorsitzlandes. Dieser habe politische Gestaltungskraft. Der OSZE-Generalsekretär, also Neugreminger hingegen,
unterstützt den Vorsitzenden hinter den Kulissen. Er stellt auch die Kontinuität sicher, da eben der Vorsitz alle 12 Monate wechselt.
Der Generalsekretär kann also das Tandem mit dem Vorsitzenden nicht steuern, aber dafür sorgen, dass es geschmiert läuft. Er sei darum eher Sekretär als General. Mit einem bescheidenen Budget von 140 Millionen Euro pro Jahr und einem 320-köpfigen Sekretariat, das unter anderem die 15 Feldmissionen der OSZE überwacht. Nebst der Ukraine operieren diese vor allem im Kaukasus und im Balkan. In diesem begrenzten Rahmen sei die enorme Erfahrung als Schweizer Diplomat in der OSZE umso wichtiger, sagt Nünlist, und er ist sicher, dass das Amt mit Greminger sehr gut besetzt sei.
Thomas Greminger wird fähig sein, eine Art unabhängiger, neutraler Brückenbauer in dieser OSZE zu sein.
Davon könne die Schweizer Außenpolitik profitieren. Weil die Schweiz weder der EU noch der NATO angehört, sei für sie die OSZE neben der UNO die wichtigste internationale Organisation. Und ein Schweizer Generalsekretär dort sei eine Verpflichtung und eine Inspiration, um sich weiter in einem außenpolitischen Bereich zu engagieren, in dem Schweizer Qualitäten besonders gefragt sind.
Der Basler Pharma-Riese Novartis möchte nicht nur als Multi wahrgenommen werden, der viel Geld macht, sondern, salopp gesagt, auch die Welt verbessern. Der Konzern betont gern, dass er in armen Ländern den Zugang zu teuren Medikamenten erleichtern möchte. Damit will Novartis mithelfen, die globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO zu erfüllen. Doch ist das mehr als nur gute PR? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Brustkrebs. Solche nicht übertragbaren chronischen Krankheiten verbreiten sich nicht nur in reichen Ländern im Westen, sondern auch in ärmeren Gegenden. Dort will die UNO im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsziele die Versorgung mit Medikamenten verbessern. Mithilfe der Pharmaindustrie. Novartis hat genau gegen solche Krankheiten mehrere Medikamente. 15 sind nun Teil des sogenannten Access-Programms, das Novartis 2015 ins Leben gerufen hat. Der verantwortliche Manager Harald Nusser erklärt:
Und es geht nicht nur darum, jetzt Medikamente zu pushen. Im Gegenteil, es geht darum zu gucken, dass die richtigen Medikamente zum richtigen Zeitpunkt auch wirklich in ländliche, weit abgelegene Gegenden kommen und dort nicht über die Gebühr kosten für die Haushalte.
Ziel des Programms ist, dass Patienten für die Behandlung höchstens $1,50 pro Monat bezahlen müssen. Noch ist die Liste der Länder, die Novartis ins Programm aufgenommen hat, überschaubar kurz. Denn die Arbeit vor Ort mit Behörden, Nichtregierungsorganisationen oder anderen Akteuren des Gesundheitswesens erweist sich als schwierig. Harald Nusser betont aber, dass Novartis das Programm rasch ausweiten möchte. Denn je größer die Mengen sind, die Novartis von den 15 auserwählten Medikamenten dereinst für die Entwicklungsländer herstellen wird, desto tiefer werden die Produktionskosten sein und desto rascher ist das Programm finanziell selbsttragend. Bei dieser Argumentation wird rasch klar, dass Novartis das eigene Access-Programm nicht als Hilfsprojekt oder als milde Gabe für die dritte Welt versteht.
Es ist ein Social-Business-Programm und insofern soll es sich selbst tragen, weil nur das gewährleistet, dass es langlebig ist und auch skalierbar ist.
Kosten darf das Programm langfristig den Konzern also nichts. Ein allfälliger Gewinn würde reinvestiert, betont Harald Nusse. Will die UNO ihre Nachhaltigkeitsziele, sprich ihre Agenda 2030, erreichen, ist sie auf die Unterstützung der Privatwirtschaft angewiesen. Doch Eva Schmassmann von der Nichtregierungsorganisation Allianz Süd kritisiert, Konzerne würden zwar auf der einen Seite tatsächlich Gutes tun, auf der anderen Seite aber auch UNO-Ziele torpedieren.
Von Allianz Süd haben wir gerade kürzlich bei Novartis kritisiert, dass hier in Bezug mit dem Schutz von geistigem Eigentum Fragezeichen zu setzen sind.
Eva Schmassmann stört sich daran, dass Pharmakonzerne wie Novartis auch in Entwicklungsländern ihre Patentrechte mit aller Macht verteidigen. Das schwäche solche Länder, weil sie so beispielsweise benötigte Medikamente nicht selber herstellen dürften. Die Kritikerin ist nämlich überzeugt, das wäre einfacher und günstiger. Das bestreitet der Novartis-Manager jedoch vehement. Der Basler Pharmakonzern ist bereit, Medikamente günstiger abzugeben. Aber die Bedingungen, die will Novartis weiterhin selbst definieren.
Kennen Sie Ramona Bachmann, Fabienne Humm oder sagt Ihnen der Name Lia Velti etwas? Wenn nicht, sind Sie vermutlich in guter Gesellschaft. Es sind drei Frauen aus dem Schweizer Fußball-Nationalteam, das heute in den Niederlanden seinen ersten Einsatz an der Europameisterschaft hat. Einiges ist in diesen Tagen zwar über unsere Fußballfrauen zu lesen, aber kein Vergleich mit der Aufmerksamkeit, die den Männern zuteil würde, wären sie an einer EM im Einsatz. «Frauen im Abseits» hat das Mikromagazin kürzlich getitelt. Tatjana Henny war Frauenbeauftragte bei der FIFA und ist Präsidentin der FCZ Frauen. Ich habe sie gefragt, «Frauen im Abseits, empfinden Sie das auch so?»
Also auf diese direkte Frage muss ich Ihnen eine direkte Antwort geben und das wäre ein Ja. Das ist definitiv immer noch so, dass es noch viel zu tun gibt, sei es als Frau im Fußball oder für die Sportart Frauenfußball. Es ist zwar schön, wie sich doch auch vieles positiv verändert hat, wenn man zurückblickt, aber es ist immer noch so eine Tatsache, obwohl wir im Jahr 2017 stehen, dass man denkt, wieso sind wir noch nicht weiter.
Und obwohl ja die Frauen-Fußball-EM im Fernsehen übertragen wird, bisher hat man immer gesagt, ja, wenn das auch am Fernsehen gesendet würde, dann hätte man vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Woran liegt es, dass Frauenfußball trotzdem nicht mehr Beachtung findet?
Also was im Moment jetzt gerade in der Schweiz passiert, um diese Frauenfußball-Europameisterschaft herum und die Qualifikation der Schweizerinnen, ist wirklich toll, dass wir dem Frauenfußball helfen. Aber die Schwierigkeit, die Sie angesprochen haben, ist, weil es nur punktuell ist. Also es ist jetzt ein Highlight, ein Turnier, da gibt es glücklicherweise sehr viel Berichterstattung und nachher muss man annehmen, verfällt man wieder in den Status quo, wie es vorher war. Das heißt, die Schweizer Liga wird kaum beachtet, die Spielerinnen in der Schweiz oder im Ausland werden kaum in den Medien über sie berichtet. Und die Schwierigkeit ist eben, dass man bislang noch keine Strategie entwickelt hat, die etwas mittelfristiger denkt und diese Highlights, die es ja gibt, also die Frauen-Nationalmannschaft war ja schon in Kanada an der FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2015, wo wir ein ähnliches Momentum hatten wie jetzt mit relativ viel Berichterstattung und man wusste, zwei Jahre später kommt eine Europameisterschaft und ich denke, man hat diese Chance verpasst, da etwas aufzubauen, um jetzt eben schon etwas weiter zu sein als 2015.
Aber wenn Sie sagen Mann, wen meinen Sie da? Den Fußballverband?
Ich denke, da sind mehrere Parteien betroffen. Es ist in erster Linie natürlich der Schweizer Fußballverband, der, sage ich mal, das Oberhaupt ist der Frauenfußballentwicklung in der Schweiz. Dann natürlich auch die Vereine. Und da sind jetzt nicht nur die Männer Profifußballvereine angesprochen, die sich sicher vermehrt auch um den Frauen Profifußball und Frauenspitzenfußball kümmern sollten. Aber da geht es auch wirklich in die Regionen und um jeden Verein. Es gibt in der Schweiz noch so ein paar Regionen, Kantone, wo der Frauenfußball wirklich noch nicht sehr angekommen ist und eine tiefe Anzahl Spielerinnen hat. Und da gibt es einfach noch viel zu tun. Erst wenn die Basis wirklich da ist und viele Frauen und Mädchen Fußball spielen können, erst dann kann sich dann auch wirklich die Spitze nochmal richtig entwickeln.
Ich habe kürzlich ein Zitat von Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, man müsse Frauenfußball auch besser vermarkten. Nun bin ich in letzter Zeit auf einige Bilder von schön gestylten Fußballerinnen gestoßen. Der Fußballverband macht auch Werbung mit dem EM-Song «United in Red», gesungen von der Nationalmannschaft, ebenfalls mit einem schönen Bild von Spielerin und Leadsängerin Rachel Rienast. Vermarktung also nach dem Motto «Sex sells».
Davon bin ich nicht ganz so Fan, muss ich ehrlich gestehen. Es sind Fußballerinnen, sind Sportlerinnen, sind Athletinnen. Ich finde, man muss den Fußball in den Mittelpunkt stellen. Frauenfußball hebt sich ab vom Männerfußball. Da gibt es Differenzen, sei es in der Art, wie sie spielen. Es ist technisch hochstehend, es ist vielleicht nicht ganz so aggressiv, nicht ganz so physisch. Vom Tempo her ist es ein Unterschied. Frauen sind nicht Männer und vice versa. Also das Spiel ist anders. Die Spielerinnen sind keine hochbezahlten Profiathletinnen und Fußballerinnen. Sie sind sehr gerne bereit, auch Aktivitäten zu machen neben dem Fußballplatz. Also sie lernen, sie studieren, sie gehen in die Schule, sie arbeiten. Sie kommen auch mit in Schulen und machen dort Werbung, gehen zu Kindern. Also ich denke, man müsste viel mehr diese frauenfußballspezifischen Elemente herausheben und diese vermarkten. Und dann natürlich, das ist eine natürliche Gegebenheit, Schönheit, es muss nicht Sex sein, aber ich denke, gute Bilder, gute gestylte Athletinnen, gute Geschichten sind natürlich interessant, aber die hat es beim Frauenfußball auch, ohne dass es sexistisch oder erotisch sein muss.
Sagt Tatjana Henny, Präsidentin der FC Zürich Frauen und ehemalige Frauenbeauftragte bei der FIFA. Die Schweizerinnen treffen in ihrem ersten Spiel an der EM in den Niederlanden heute um 18 Uhr auf Österreich. Ein Pistenbullifahrer hat auf dem Saint-Florent-Gletscher oberhalb von Les Diablerets zwei mumifizierte Leichen gefunden. Es ist ein Paar, das vermutlich Jahrzehnte im Eis gelegen hat. Nun hat der Gletscher die beiden freigegeben. Die Leichen sollen gut erhalten sein. Nun versucht man herauszufinden, wer die beiden Verunglückten sind. Sie könnten zu einer Seilschaft gehört haben, die 1926 verschollen ist. Matthias Huss ist Glaziologe an der ETH Zürich. Ich habe ihn gefragt, der Fund von solchen Gletscherleichen, ist das ein besonderes Ereignis?
Das ist auf jeden Fall ein besonderes Ereignis, weil man kann nie voraussagen, wann solche Gletscherleichen wieder zum Vorschein kommen. Allerdings kann man sicher sagen, dass mit der aktuellen Klimaerwärmung solche Ereignisse immer häufiger stattfinden werden, da das Eis schneller abtaut, kommen die Leichen schneller an die Oberfläche.
Gibt es denn Orte, wo man Alpinisten, die im Gletschergebiet verschollen sind, am ersten entdeckt?
Das ist nicht einfach zu sagen. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Fälle. Entweder die Bergsteiger fallen in eine Gletscherspalte und werden dann mit dem Eisfluss von oben nach unten transportiert, wie das am Aletschgletscher vor 5 Jahren der Fall war, als man weiter unten Gletscherleichen gefunden hat. Allerdings gibt es auch den Fall, wie wahrscheinlich hier beim Saint-Florent-Gletscher, dass die Leute in der Nähe eines Sattels in eine Spalte fallen und dann mehr oder weniger über die Zeit an Ort bleiben. Das heißt, nicht mit dem Eisfluss herumtransportiert werden. Und diese Gletscherleichen kommen dann wieder zum Vorschein, wenn es sehr starke Schmelze gibt und das Eis eben von oben her wieder abtaut. Der gleiche Fall war auch bei der bekannten Ötzi-Leiche im Ötztal.
Also das heißt, je nachdem, wo jemand verunglückt, kann es auch sein, dass diese Person nie wieder zum Vorschein kommt?
Nie wieder würde ich nicht sagen. Wenn der Gletscher ganz abtaut, dann kommt die Person auf jeden Fall wieder zum Vorschein. Aber es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wann und wo eine solche Gletscherleiche wieder zum Vorschein kommt. Das ist auch, weshalb wir sehr viele Gletscherleichen noch haben, die verschollen sind.
Eben, es ist üblich, dass das Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauert.
Das kann mehrere Jahrzehnte dauern, tatsächlich Jahrhunderte. Ist auch möglich, allerdings ist das dann eine sehr große Sensation.
Sie sind selber sehr viel auf Gletschern unterwegs. Finden Sie da selber häufig Sachen, die Jahrzehnte im Eis gelegen haben?
Ich habe zum Glück noch nie eine Gletscherleiche gefunden. Allerdings finden wir immer wieder Dinge, die früher verloren wurden von Bergsteigern, die an die Oberfläche kommen. Zum Beispiel alte Zeitungen, die 50 Jahre alt sind, oder alte Bierflaschen oder andere Gegenstände. Das ist relativ häufig.
Sagt der Gletscherforscher Matthias Huss von der ETH Zürich hier im Rendezvous. Es ist eins. Gleich erklärt uns die Journalistin Astrid Frevel in Kairo, wie sich Spardruck und technologische Veränderungen in der Medienwelt auf ihre Arbeit auswirken. In unserer Sommerserie nach den Schlagzeilen heute mit Valerie Wacker.
Bundespräsidentin Doris Leuthard ist in Paris erstmals mit ihrem Amtskollegen Emmanuel Macron zusammengetroffen. Sie wurde vom französischen Präsidenten zusammen mit der republikanischen Garde vor dem Élysée-Palast empfangen. Bei den Regensburger Domspatzen, dem katholischen Knabenchor, ist es zu hunderten Fällen von Gewalt und Missbrauch gekommen. Dies zeigt der Abschlussbericht des Anwalts, der die Vorfälle untersucht hat. Die Fälle haben sich zwischen 1945 und den frühen 90er Jahren zugetragen. Wegen eines Großeinsatzes der Polizei waren Teile der Schweizer Gemeinde Lachen am Morgen gesperrt. Grund war eine Schussabgabe in den frühen Morgenstunden. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Verletzt wurde niemand.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.